Kultur. Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Michael Hafke. EU-Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten haben sich auf eine Asylreform geeinigt. Unter anderem soll es in Zentren an den Außengrenzen sogenannte Schnellverfahren für Migranten geben. Weiterzureisen ist da nicht möglich. Abschiebungen wären leichter zu vollziehen, weil die Menschen juristisch noch nicht als eingereist gelten. Welche Kritik es daran gibt, berichtet unser Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche.
Flüchtlingsorganisationen sprechen deshalb vom Ende des Asylrechts und einem Abbau der Menschenrechte an den Außengrenzen. Kritik gibt es vor allem daran, dass auch Familien mit Kindern ohne Altersgrenze gegebenenfalls in die Schnellverfahren müssen. Außerdem gibt es die Befürchtung, dass die Ausweitung des Konzepts der sicheren Drittstaaten dazu führen könnte, dass sich die EU durch Deals mit autokratischen Regierungen vom Flüchtlingsschutz einfach freikaufen will.
Die EU-Staaten sollen künftig neue Schuldenregeln bekommen. Darauf haben sich die europäischen Finanzminister geeinigt nach monatelangen Verhandlungen. In Zukunft sollen hochverschuldete EU-Länder mehr Zeit bekommen, ihre Schulden abzubauen. Die neuen Regeln müssen noch mit dem Europaparlament verhandelt werden. In Niedersachsen haben heute wieder Landwirte in mehreren Städten auf den Straßen demonstriert. Sie protestierten dagegen, dass die Bundesregierung ihnen den vergünstigten Agrardiesel streichen und Kfz-Steuer auf Landmaschinen erheben will. Auch Bundesagrarminister Özdemir will das nicht akzeptieren. Die Bundesregierung hat heute noch einmal darüber gesprochen und wie es jetzt weitergeht, berichtet unsere Berlin-Korrespondentin Vera Wolfskämpf.
Eine Lösung gibt es jetzt noch nicht. Eine Idee war, zumindest kleinere Betriebe zu entlasten, je nach Fläche oder indem es für eine bestimmte Menge Agrardiesel dann weiter die Subventionen gibt, also die Steuer weiter erstattet wird. Davon hat jedenfalls SPD-Fraktionsvize Wiese auch in der Bild gesprochen, allerdings dann auch gleich eingeschränkt. Wenn der Landwirtschaftsminister das Geld dafür ausgibt, muss er es natürlich anderswo einsparen. Und das ist jetzt die Aufgabe im Ministerium, zu schauen, ob sich die Mittel da hin und her schieben lassen.
Das ukrainische Militär hat eingeräumt, dass russische Soldaten bei ihrer Bodenoffensive Gelände gewonnen haben. An einigen Stellen sei der Feind bis zu 2 Kilometer vorgerückt, sagte ein Armeesprecher der Ukraine. Schwerpunkt der russischen Angriffe sei die Industriestadt Awdijiwka in der Nähe von Donetsk. Und noch ein Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga. Im ersten Spiel heute Abend hat Union Berlin gegen Köln mit 2:0 gewonnen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht ziehen Regenfälle durch. Zwischendurch ist es auch trocken bei Tiefstwerten von 7 bis 0 Grad. Morgen gibt es Wolken und Regen. Im Nordwesten zum Teil kräftige Schauer. Dazu auch Graupel und die Höchstwerte 4 bis 11 Grad. Und es gibt verbreitet Sturmgefahr. Am Freitag dann Schauer und Temperaturen 2 bis 10 Grad. Im Bergland ist es kälter und weiter Sturmgefahr. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Stefan Wigger liest nun wieder aus der Erzählung Ein Weihnachtslied in Prosa von Charles Dickens. Heute den 5. von 7 Abschnitten. Dickens erzählt in seiner Geschichte, wie der herzlose alte Geizhals Ebenezer Scrooge in einer einzigen Weihnachtsnacht zu einem gütigen, hilfsbereiten Menschen wird. Unbeeindruckt von der allgemeinen Weihnachtsstimmung befindet Scrooge sich am Heiligen Abend in seinem Londoner Kontor. Als er später allein in sein Haus zurückgekehrt ist, wird er von dem Geist Marleys heimgesucht. Marley, sein früherer, vor 7 Jahren verstorbener Geschäftspartner, war auch so ein Geizhals ohne Herz wie Scrooge. Dafür muss er jetzt im Jenseits große Qualen leiden. Er mahnt Scrooge zur Umkehr und kündigt ihm das Erscheinen 3 weiterer Geister an, deren erster sich denn auch pünktlich am nächsten Tag einstellt. Es ist der Geist der vergangenen Weihnacht, von Scrooges vergangenen Weihnachten. Und er zeigt ihm Stationen seines früheren Lebens, seiner Kindheit und Jugend und seiner jungen Mannesjahre, in denen er sich zunehmend verhärtet und um des Geldes und des Profits willen von allen Menschen, auch seinen Liebsten, abgewendet hat. Und mit einem Mal erkennt Scrooge, wie einsam es um ihn geworden ist, wie schrecklich verfehlt er sein Leben verbracht hat, und er kann es nicht ertragen. Am nächsten Tag stellt sich der zweite Geist ein, der sich als der Geist der diesjährigen Weihnacht bezeichnet, eine riesenhafte Erscheinung von lustiger Art. Scrooge bekennt ihm, in der letzten Nacht eine wichtige Lehre empfangen zu haben, und er bittet den Geist unterwürfig, ihn gleichfalls etwas zu lehren, woraus er Nutzen ziehen kann. Der Geist der diesjährigen Weihnacht führt ihn auf die Straßen unter die Menschen, die den ersten Weihnachtstag festlich begehen, zu den Geschäften und den Kirchen. Und nun nehmen sie zusammen den Weg in die Vorstädte, und Scrooge beobachtet dabei verwundert, wie sich der Geist trotz seiner Riesengröße jedem Raum anzupassen vermag. So finden sie den Weg zu dem armen Schreiber von Scrooge, jenem Bob Cratchit, den er tags zuvor so unfreundlich aus seinem Kontor entlassen. Hören Sie wieder Stefan Wigger.
Vielleicht war es das Vergnügen, das der gute Geist darin fand, diese seine Macht zu zeigen oder auch sein eigenes gütiges, hochherziges Wesen und seine Vorliebe für alle Armen, was ihn geradewegs zu Scrooges Schreiber führte. Jedenfalls wandte er sich dorthin und nahm Scrooge mit sich, der sich an seinem Gewand festhielt. Auf der Schwelle blieb der Geist lächelnd stehen, um Bob Cratchits niedriges Haus durch Besprengung mit seiner Fackel zu segnen. Da stand Mrs. Cratchit, Cratchits Weib, in einem ärmlichen, bereits zweimal gewendeten Kleid, aber mit billigen Bändern geputzt, die für 6 Pence recht stattlich wirkten, und deckte den Tisch zusammen mit Belinda Cratchit, ihrer zweiten Tochter, die sich ebenso mit Bändern geschmückt hatte, während Master Peter Cratchit eine Gabel in den Topf mit Kartoffeln steckte. Und als ihm dabei die Ecken seines ungeheuren Hemdkragens, persönliches Eigentum Bobs, heute aber dem Festtag zu Ehren seinem Sohn und Erben übertragen, in den Mund gerieten, frohlockte er, sich so fein ausgestattet zu wissen, und sehnte sich, sein Weißzeug in den eleganten Parks zu zeigen. Und nun stürmten 2 kleinere Cratchits, ein Knabe und ein Mädchen, tobend herein und riefen, dass sie draußen am Bäckerhaus eine gebratene Gans gerochen und sie als ihre eigene erkannt hätten. In genießerischen Gedanken an Salbei und Zwiebeln schwelgend, tanzten diese jüngsten Cratchits um den Tisch und hoben Master Peter Cratchit in den Himmel, während er, gar nicht stolz, obwohl ihn sein Hemdkragen schier erwürgte, das Feuer anblies, bis die trägen Kartoffeln aufwallten und laut an den Topfdeckel pochten, um herausgelassen und geschält zu werden. »Wo bleibt nur euer guter Vater?« fragte Mrs. Cratchit. »Und euer Bruder, Tiny Tim? Auch Martha ist voriges Jahr eine halbe Stunde früher gekommen.« »Hier ist Martha, Mutter«, riefen die beiden Kleinen. »Hurra, Martha! Es gibt eine so große Gans!« »Gottlob, dass du da bist, liebes Kind. Wo steckst du denn so lange?« rief Mrs. Cratchit, küsste sie wohl 12 Mal und nahm ihr mit geschäftigem Eifer Halstuch und Hut ab. »Wir hatten gestern noch bis spät in die Nacht zu arbeiten«, versetzte das Mädchen, »und mussten heute früh aufräumen, Mutter.« »Nun, Hauptsache, dass du da bist«, sagte Mrs. Cratchit. »Setz dich ans Feuer, Kind, und wärme dich.« »Nein, nein, der Vater kommt«, schrien die beiden jungen Cratchits, die überall zu gleicher Zeit waren. »Martha, versteck dich, versteck dich!« Martha tat es, und herein trat der kleine Bob, der Vater, dem das Halstuch, die Fransen nicht eingerechnet, mindestens 3 Fuß lang herabbaumelte und dessen abgetragener Anzug gestopft und gut gebürstet war, um festlich auszusehen. Auf seinen Schultern saß Tiny Tim. Der Ärmste trug eine kleine Krücke und seine Glieder wurden durch ein Eisengestell gestützt. »Wo steckt denn unsere Martha?« rief Bob Cratchit und sah sich um. »Sie kommt nicht«, sagte Mrs. Cratchit. »Sie kommt nicht?« fragte Bob. Und sein Frohsinn sank je, denn er war den ganzen Weg von der Kirche bis hierher Tinys Rennpferd gewesen und keuchend daheim angelangt. »Kommt nicht am Weihnachtstag?« Martha konnte ihn nicht enttäuscht sehen, nicht einmal im Scherz. Darum kam sie vorzeitig hinter der Alkoventür hervor und stürzte in seine Arme, während die beiden jungen Cratchits den Tiny Tim nahmen und ihn in die Küche hinaustrugen, damit er den Pudding im Kessel brodeln höre. »Und wie betrug sich Tim?« fragte Mrs. Cratchit, als sie Bob wegen seiner Leichtgläubigkeit ausgezankt und er seine Tochter nach Herzenslust umarmt hatte. »Gut wie Gold und noch besser«, versetzte Bob. »Vom vielen Alleinsein wird er wohl nachdenklich, und da grübelt er über die seltsamsten Dinge. So sagte er mir auf dem Heimweg, er hoffe, dass ihn die Leute in der Kirche gesehen haben, weil er ein Krüppel sei und ihnen das vielleicht helfe, am Christtag dessen zu gedenken, der lahme Bettler gehen und Blinde sehen macht. Bobs Stimme zitterte, als er ihnen das erzählte, und noch mehr, als er sagte, dass Tiny Tim an Kraft und Mut zunehme. Auf dem Hausflur hörte man die geschäftige kleine Krücke, und ehe noch ein weiteres Wort gesprochen ward, kam Tiny Tim, geleitet von Bruder und Schwester, zurück zu seinem Stuhl neben dem Kamin. Bob schlug seine Rockärmel hoch, als ob sie überhaupt noch schäbiger werden könnten, braute in einem Krug aus Wacholderbranntwein und Zitronen ein heißes Getränk, rührte es emsig um und stellte es dann aufs Feuer, um es kochen zu lassen. Master Peter aber und die beiden allgegenwärtigen jungen Cratchits entfernten sich, um die Gans zu holen, mit der sie auch bald in feierlicher Prozession zurückkamen. Eine solche Gans war noch nie dagewesen. Bob sagte, er glaube nicht, dass je ein solcher Vogel gebraten worden sei. Seine Zartheit, sein Wohlgeruch, seine Größe und seine Wohlfeilheit waren Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Ergänzt durch Apfelmus und Kartoffeln bildete die Gans eine hinreichende Mahlzeit für die ganze Familie. Und als Mrs. Cratchit noch einen ganz kleinen Knochen auf der Schüssel liegen sah, bemerkte sie mit großer Freude, sie hätten nicht einmal alles aufgegessen. Aber jeder hatte genug gehabt und insbesondere die jüngsten Cratchits waren bis zu den Augenbrauen in Salbei und Zwiebeln getaucht. Aber als jetzt Miss Belinda die Teller wechselte, verließ Mrs. Cratchit das Zimmer allein. Ihre Aufregung vertrug keine Zeugen, um den Pudding zu holen und hereinzubringen. Oh, ein herrlicher Pudding. Bob Cratchit sagte, und das mit aller Ruhe, er halte ihn für das gelungenste Werk, das Mrs. Cratchit in ihrer ganzen Ehe hervorgebracht habe. Mrs. Cratchit aber sagte, jetzt, da ihr der Stein vom Herzen gefallen sei, müsse sie gestehen, dass sie hinsichtlich der Menge des Mehls unsicher gewesen sei. Jedes wusste etwas darüber zu sagen, aber niemand sagte oder dachte, dass es schließlich doch ein kleiner Pudding für eine große Familie sei. Das wäre auch pure Ketzerei gewesen und ein Cratchit hätte sich geschämt, so etwas anzudeuten. Endlich war das Mahl vorüber, der Tisch abgedeckt, der Herd gefegt und das Feuer nachgeschürt. Als man das Gebräu im Krug versucht und als fertig befunden hatte, wurden Äpfel und Orangen auf den Tisch gesetzt und eine Schaufel voll Kastanien auf den Rost geschüttet. Dann rückte die ganze Familie Cratchit um den Herd zusammen, zu dem, was Bob Cratchit einen Zirkel nannte, obwohl es nur ein halber war. Und neben Cratchits Ellbogen stand der ganze Familienvorrat an Glas, zwei Wassergläser und eine Rahmkanne ohne Henkel. Diese fassten jedoch den heißen Inhalt des Kruges ebenso gut, wie es goldene Pokale getan hätten. Und Bob schenkte ihn strahlenden Blickes aus, während die Kastanien über dem Feuer lustig knisterten und fauchten. Dann erhob Bob sein Glas. Fröhliche Weihnachten uns allen, meine Lieben. Gott sei mit uns. Die ganze Familie stimmte mit froher Andacht in diesen Wunsch ein. Gott segne uns alle und jeden besonders, sagte Tiny Tim als Letzter. Er saß auf seinem kleinen Stuhl ganz dicht neben dem Vater. Und Bob hielt seine kleine abgemagerte Hand in der seinen, als ob er das Kind besonders liebe und es an seiner Seite zu behalten wünsche, obwohl er fürchte, es möchte ihm entrissen werden. »Geist«, sprach Scrooge mit einer Teilnahme, wie er sie nie zuvor gefühlt hatte, »sag mir doch, ob Tiny Tim am Leben bleiben wird.« »Ich sehe einen leeren Stuhl«, versetzte der Geist, »in der Ecke am armseligen Kamin und eine Krücke ohne Eigentümer, die man sorgsam bewahrt. Wenn diese Schatten nicht von der Zukunft geändert werden, wird das Kind sterben.« »Nein, nein«, rief Scrooge, »nicht doch, guter Geist, sag, dass er verschont bleibt.« »Wenn diese Schatten nicht von der Zukunft geändert werden«, wiederholte das Gespenst, »wird ihn keiner meiner Brüder hier noch finden.« »Wozu auch?« »Wenn er lieber sterben will, so soll er es tun und dadurch der Übervölkerung vorbeugen.« Scrooge senkte sein Haupt, als er seine eigenen Worte von dem Gespenst wiederholen hörte, und war überwältigt von Reue und Kummer. »Höre, Mensch«, hob der Geist von Neuem an, »wenn du das Herz eines Menschen und nicht einen Diamanten in dir trägst, so hüte dich vor so verruchter Rede, bis du entdeckt hast, wie sich der Überschuss an Bevölkerung zusammensetzt und wo er herrscht. Willst du entscheiden, welche Menschen leben und welche sterben sollen?« Scrooge beugte sich unter dem Vorwurf des Geistes und schlug zitternd die Augen nieder. Aber rasch erhob er sie wieder, als er seinen Namen hörte. »Auf, Mr. Scrooge«, rief Bob, »auf das Wohlsein des Mr. Scrooge, den Urheber dieses Festes.« »Oh ja, Urheber dieses Festes«, rief Mrs. Cratchit. »Ich wollte, ich hätte ihn hier. Ich gebe ihm etwas von meiner Meinung zu kosten und hoffe, es würde ihm schmecken.« »Still, Liebe«, erwiderte Bob, »die Kinder. Weihnachtstag.« »Freilich, es kann auch nur der Weihnachtstag sein«, sagte sie, »an dem man auf die Gesundheit eines so giftigen, mürrischen, harten und gefühllosen Mannes trinkt wie Mr. Scrooge. Du weißt ja, wie er ist, Robert. Niemand weiß es besser als du.« »Armer Mann.« »Liebes Kind«, war Bobs milde Antwort. »Es ist Weihnachtstag.« »Nun ja«, sagte Mrs. Cratchit, »dir und dem Tag zuliebe. Nicht Scrooge zu Ehren will ich auf seine Gesundheit trinken. Langes Leben, fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neujahr. Er wird recht vergnügt und glücklich sein, davon bin ich überzeugt. Auch die Kinder tranken nach ihr auf Scrooge.« Es war allerdings das Erste, was ohne Herzlichkeit geschah. Tiny Tim trank zu allerletzt, aber ohne Freudigkeit. Mr. Scrooge war der böse Wolf der Familie, und die Erwähnung seines Namens warf einen düsteren Schatten über die Gesellschaft, der sich volle 5 Minuten lang nicht vertreiben ließ. Als er aber verschwunden war, waren sie 10-mal so vergnügt wie zuvor, nur aus Erleichterung darüber, Scrooge den Schrecklichen los zu sein. Sie waren keine hübsche Familie, waren nicht gut gekleidet, ihre Schuhe waren alles andere als wasserdicht, ihre Kleider abgetragen, und Peter kannte das Innere einer Pfandleihanstalt höchstwahrscheinlich recht gut. Aber sie waren glücklich, dankbar, gut zueinander und zufrieden mit ihrem Leben. Und als sie entschwanden und im hellen Sprühen der Fackel des Geistes bei dessen Abschied noch glücklicher dreinblickten, behielt sie Scrooge bis zuletzt fest im Auge, besonders Tiny Tim. Der Zahl der Menschen nach geurteilt, die zu freundschaftlichen Zusammenkünften unterwegs waren, hätte man eher glauben können, dass niemand zu Hause sein werde, um sie bei ihrer Ankunft zu empfangen, als dass jedes Haus Gäste erwartete und darum den halben Kamin mit Brennstoff gefüllt hatte. Wie freute sich da der Geist. Er entblößte seine breite Brust, tat seine breite Hand auf und streute im Dahinschweben freigebig seine helle, harmlose Lust nach allen Seiten aus, so weit es reichen konnte. Sogar der Laternenanzünder, der vor ihm herlief, um die düstere Straße mit Lichtflecken zu besprenkeln und bereits das Kleid trug, in dem er den Abend irgendwo zubringen wollte, lachte laut auf, als der Geist vorüberschwebte, obwohl er nicht wusste, dass er mit Weihnachten in Berührung gekommen war. Und jetzt standen sie, ohne dass es der Geist vorher angezeigt hatte, auf einem kahlen, verlassenen Moorgrund, wo riesige Massen roher Steine verstreut lagen, als wäre hier der Begräbnisplatz von Riesen. Wasser machte sich breit, wo es Lust hatte, oder hätte es doch getan, wenn es der Frost nicht gefangen gehalten hätte. Nichts wuchs da als Moos und Ginster und hartes Gras. Tief im Westen hatte die sinkende Sonne einen feuerroten Streifen zurückgelassen, der für einen Augenblick über die öde Fläche blitzte wie ein drohendes Auge und immer finsterer und finsterer wurde, bis er sich im dichten Dunkel der schwärzesten Nacht verlor. »Was für ein Ort ist das?« fragte Scrooge. »Ein Ort, wo Bergleute wohnen, die in den Eingeweiden der Erde arbeiten«, antwortete der Geist. »Aber sie kennen mich, sie.« Heller Schein drang aus dem Fenster einer Hütte. Sie schwebten rasch auf sie zu. Als sie durch die Wand aus Lehm und Steinen eintraten, fanden sie eine lustige Gesellschaft um ein helles Feuer versammelt. Ein steinaltes Ehepaar mit Kindern, Kindeskindern und einer noch jüngeren Generation um sich, alle in ihren Festtagskleidern bunt herausgeputzt. Der alte Mann sang mit einer Stimme, die nur selten das Heulen des Sturmes auf der Einöde zu übertönen vermochte. Ein Weihnachtslied, das schon in seinen Knabenjahren sehr alt gewesen war. Und von Zeit zu Zeit fielen sie alle im Chor ein. So oft sie ihre Stimme erhoben, sang der Alte ebenfalls laut und kräftig. Und wenn sie innehielten, ließ auch seine Stimme nach. Der Geist verweilte nicht hier, sondern bat Scrooge, sich an seinem Kleide festzuhalten und schwebte mit ihm über die Heide. Wohin wohl? Doch nicht auf die See. Ja, auf die See. Als Scrooge zurückschaute, sah er zu seinem Schrecken die letzte Landspitze, einen wüsten Felsengürtel, weit hinter sich. Und seine Ohren wurden betäubt vom Donnern der Wogen. In den schaurigen Höhlen, die sie ausgewühlt hatten, rollten, grollten und brüllten sie und suchten gierig, die Erde zu untergraben. Auf dem ungastlichen Riff einer unsichtbaren Klippe, einige Meile vor der Küste, an die das Wasser Jahr aus, Jahr ein schäumte und toste, stand ganz allein ein Leuchtturm. Große Büschel Tang hingen an seinem Fuß und Sturmvögel. Man hätte sie für Kinder des Windes halten mögen, wie den Tang für ein Kind des Wassers, stiegen und fielen um ihn herum gleich den Wellen, die sie streiften. Aber selbst hier hatten die zwei Männer, die das Licht bewachten, ein Feuer angezündet, das durch das Guckloch in der dicken Steinmauer einen glänzenden Strahl auf die furchtbare See warf. Über den rauen Tisch hin, an dem sie saßen, reichten sie sich die schwieligen Hände und wünschten sich bei ihrer Kanne Grog fröhliche Weihnachten. Und einer von ihnen, noch dazu der Ältere, dessen Gesicht vom rauen Wetter gefurcht und zerrissen war wie die Galionsfigur eines alten Schiffes, stimmte einen kernigen Gesang an, der selber wie Windgebraus klang. Weiter zog der Geist über die schwarze, wogende See hin, bis sie sich weit, weit vom Ufer entfernt, wie er Scrooge mitteilte, auf ein Schiff herniedersenkten. Sie standen neben dem Steuermann am Rad, neben dem Ausguckposten im Mastkorb, neben den Offizieren, die die Wache hatten. Lauter dunklen, geisterhaften Gestalten, die ihren verschiedenen Dienst versahen. Aber jeder von ihnen summte ein Weihnachtslied oder hatte einen Weihnachtsgedanken oder sprach leise mit seinem Kameraden von irgendeinem vergangenen Weihnachtstag und den heimlichen Hoffnungen auf Heimkehr, die sich damit verknüpften. Während Scrooge dem Stöhnen des Windes lauschte und darüber nachsann, wie feierlich es sei, so durch die einsame Finsternis über unbekannte Abgründe zu fahren, deren Tiefen so tief und geheimnisvoll waren wie der Tod, war es für ihn eine große Überraschung, mitten in diesen Gedanken ein herzliches Lachen zu hören. Und seine Überraschung war noch viel größer, als er es als das Lachen seines Neffen erkannte und sich in einem hellen, trockenen Zimmer wiederfand. Der Geist stand lächelnd neben ihm und betrachtete diesen selben Neffen beifällig und freundlich. Als Scrooges Neffe so sehr lachte, dass er sich die Seiten hielt, mit dem Kopf wackelte und sein Gesicht zu den ausgefallensten Grimassen verzog, da musste seine Gattin, Scrooges angeheiratete Nichte, ebenso herzlich lachen wie er. Und ihre versammelten Freunde blieben kein bisschen hinter ihnen zurück und lärmten lustig los. »So wahr ich lebe«, rief Scrooges Neffe. »Possen«, nannte er Weihnachten, und er glaubte es wirklich. »Umso beschämender für ihn, Fred«, rief Scrooges Nichte entrüstet. »Gott segne diese Frauen. Nie tun sie etwas halb. Stets ist's ihnen ernst.« Sie war hübsch, auffallend hübsch. Sie hatte ein reizendes, immer erstauntes Gesicht mit Grübchen in den Wangen. einen frischen kleinen Mund, der ganz zum Küssen geschaffen schien und zweifellos auch geküsst wurde. Sie trug alle Arten hübscher kleiner Flecken um ihr Kinn, die ineinander flossen, wenn sie lachte, und hatte das sonnigste Paar Augen, das ihr je im Kopf eines kleinen Geschöpfes gesehen habt. Alles in allem war sie, was man herausfordernd nennen könnte. Ihr wisst schon. Aber dabei wohltuend, durch und durch wohltuend. »Er ist ein komischer alter Kauz«, sagte Scrooges Neffe. »Das muss wahr sein und nicht so nett, wie er sein könnte, aber schließlich rächen sich seine Fehler an ihm selbst, und ich habe nichts gegen ihn. Er ist sicherlich sehr reich, Fred«, meinte Scrooges Nichte. »Wenigstens hast du das immer gesagt. Was bedeutet das, Liebe?«, fragte Scrooges Neffe. »Sein Reichtum nützt ihm nichts. Er tut nichts Gutes damit. Er gönnt sich selbst nichts. Er hat nicht einmal die Befriedigung, sich vorzustellen, dass er einmal uns einen Gefallen damit tun wird.« »Ich habe keine Nachsicht mit ihm«, bemerkte Scrooges Nichte, »und ihre Schwestern und alle übrigen Damen stimmten ihr zu.« »Oh, ich schon«, sagte Scrooges Neffe. »Er tut mir leid. Ich könnte ihm nicht böse sein, auch wenn ich's versuchte. Wer leidet unter seinen törichten Launen? Immer er selbst. Da hat er sich's in den Kopf gesetzt, uns nicht leiden zu können. Und darum will er nicht kommen und bei uns speisen. Was ist die Folge? Er verliert nicht viel an einem Mittagessen. Na?« unterbrach ihn seine Gattin. »Ich denke, er verliert ein sehr gutes Mittagessen. Alle anderen behaupteten dasselbe. Und man musste sie als kompetente Richter gelten lassen, da sie soeben das Mittagsmahl verzehrt hatten und nun mit dem Nachtisch vor sich bei Lampenlicht um den Kamin versammelt waren.« »Nun, es freut mich, das zu hören«, versetzte Scrooges Neffe, »weil ich nun einmal kein großes Vertrauen zu diesen jungen Hausfrauen habe. Was meinst du, Topper?« Topper hatte sichtlich ein Auge auf eine der Schwestern von Scrooges Nichte geworfen, denn er behauptete, ein Junggeselle sei ein unwürdiger Ausgestoßener, der kein Recht habe, über diesen Gegenstand eine Meinung abzugeben. Darüber errötete eine dieser Schwestern, und zwar die Dicke mit dem Spitzenhalstuch, nicht die mit den Rosen im Haar. »Vorwärts, Fred«, rief Scrooges Nichte und klatschte in die Hände. »Er wird nie mit dem fertig, was er zu sagen beginnt. Er ist ein zu drolliger Kauz.« Scrooges Neffe brach wieder in Lachen aus, und da es unmöglich war, der Ansteckung zu entgehen, obwohl es seine dicke Schwägerin mit Würzessig versuchte, folgte man einmütig seinem Beispiel. »Ich wollte vorhin nur sagen«, fing Scrooges Neffe von Neuem an, »seine Abneigung gegen uns und seine Weigerung, mit uns lustig zu sein, bringt ihm meines Erachtens nur das ein, dass er ein paar vergnügte Augenblicke versäumt, die ihm nichts schaden konnten. Ich bin überzeugt, er verliert eine lustigere Gesellschaft, als er sie in seinen Gedanken oder in seinem verschimmelten alten Kontor oder in seinen staubigen Zimmern finden kann. Ich will ihm jedes Jahr die gleiche Gelegenheit bieten, ob er sie nun nutzt oder nicht, denn er tut mir leid. Mag er auch über Weihnachten spotten, bis er stirbt, so behaupte ich ihm zum Trotz, dass er davon eine bessere Meinung einfach noch gewinnen muss, wenn er mich Jahr für Jahr gut gelaunt erscheinen sieht und mich fragen hört: »Onkel Scrooge, wie geht es Ihnen?« Wenn ihm das nur den Gedanken eingibt, seinem armen Schreiber 50 Pfund zu hinterlassen, so ist das schon etwas. Und ich glaube, ich habe ihn gestern etwas aufgerüttelt. Nach dem Tee wurde musiziert. Denn sie waren eine musikalische Familie und wussten, was sie taten, wenn sie ein Chorlied oder einen Kanon sangen, das kann ich euch sagen. Besonders Topper, der den Bass brummen konnte, so gut wie nur einer, ohne dass ihm die großen Stirnadern anschwollen oder sein Gesicht rot wurde. Aber sie widmeten nicht den ganzen Abend der Musik. Nach einer Weile begannen sie ein Pfänderspiel, denn es ist gut, zuweilen wieder zum Kind zu werden. Und nie ist das besser als zu Weihnachten, da dessen erhabener Stifter damals selbst ein Kind war. Halt, vorher spielten sie blinde Kuh, natürlich. Und ich glaube ebenso wenig, dass Topper wirklich blind war, wie ich glaube, dass er Augen in den Stiefeln hatte, sondern ich meine, dass es eine abgemachte Sache zwischen ihm und Scrooges Neffen war, um die auch der Geist der gegenwärtigen Weihnachten wusste. Die Art, wie Topper hinter der dicken Schwester im Spitzenkragen her war, hieß vermessentlich gegen die Leichtgläubigkeit der menschlichen Natur verstoßen. Wohin sie ging, da folgte er ihr, wenn er auch dabei Schüreisen umwarf, über Stühle stolperte, an das Piano stieß und sich in den Vorhängen verhedderte. Er wusste immer, wo die dicke Schwester war. Er wollte niemanden sonst fangen. Scrooges Nichte nahm an dem Blindekuhspiel nicht teil, sondern machte es sich in einer traulichen Ecke in einem Lehnstuhl und mit einem Fußschemel bequem, wo der Geist und Scrooge dicht hinter ihr standen. Beim Fenderspiel dagegen tat sie mit und umschrieb den Gegenstand ihrer Liebe mit allen Buchstaben des Alphabets. Auch im Wie, Wann, Wo glänzte sie und stach zur heimlichen Freude von Scrooges Neffen ihrer Schwestern gänzlich aus, obwohl auch sie scharfsinnige Mädchen waren, wie auch Topper hätte sagen können. Es mochten etwa 20 Leute versammelt sein, junge und alte, aber alle spielten mit, sogar Scrooge. Denn in seiner Teilnahme an allem, was vorging, vergaß er ganz, dass seine Stimme in ihren Ohren keinen Klang hervorrief und platzte bisweilen mit seiner Lösung ganz laut heraus. Und sehr oft riet er obendrein richtig, denn die spitzigste Nähnadel, Marke Whitechapel, garantiert glattes Öhr, bohrt nicht schärfer, als Scrooge es tat, wenn er sich auch in den Kopf gesetzt hatte, stumpf zu sein. Der Geist war sehr erfreut, ihn in dieser Stimmung zu sehen und blickte ihn so wohlwollend an, dass ihn Scrooge wie ein Kind bat, doch bleiben zu dürfen, bis die Gäste aufbrachen. Aber der Geist sagte, das sei unmöglich. »Jetzt beginnt ein neues Spiel«, bat Scrooge. »Nur noch ein halbes Stündchen, Geist, nur ein einziges.« Dieses Spiel hieß »Ja und Nein«. Scrooges Neffe sollte sich etwas denken und die übrigen mussten es raten und er durfte ihre Fragen nur mit Ja oder Nein beantworten. Das Kreuzfeuer von Fragen, dem er ausgesetzt war, brachte zutage, dass er sich ein Geschöpf denke, ein Lebewesen, ein ziemlich unangenehmes, ein wildes, das manchmal brumme und grunze, manchmal spreche, in London wohne, auf den Straßen umhergehe, nicht ausgestellt und von niemandem geführt werde, das in keiner Menagerie lebe, nie im Schlachthaus getötet werde und kein Pferd, kein Esel, weder Kuh noch Stier, kein Tiger, kein Hund, kein Schwein, keine Katze und kein Bär sei. Bei jeder weiteren Frage, die man ihm stellte, brach der Neffe in neues, schallendes Gelächter aus und fühlte sich so unsagbar gekitzelt, dass er vom Sofa aufstehen und mit den Füßen stampfen musste. Endlich geriet die dicke Schwester in einen ähnlichen Zustand und rief, »Ich hab's, Alfred, ich weiß, was es ist.« »Was denn?« rief Alfred. »Dein Onkel Scrooge.«
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Stefan Wigger las die 5. Folge der Erzählung »Ein Weihnachtslied in Prosa« von Charles Dickens. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Morgen beginnt unsere Lesung aufgrund der Live-Übertragung des Weihnachtskonzertes mit der NDR Radiophilharmonie um 22.30 Uhr.
NDR Kultur. Play Jazz.
Heute wurde bekannt, wer nächstes Jahr den Werner Burkhardt Musikpreis erhalten wird. Und das verraten wir Ihnen gleich hier in Play Jazz. Es gibt Reggae und Spoken Word, eine grandiose neue Hommage an Andrew Hill. Und ohne Weihnachtslieder geht in dieser Woche in Play Jazz gar nichts. Das hatte ich schon Montag angedroht. Hier kommt eins aus gutem Grund. Gestern jährte sich der Todestag des Saxophonisten Herb Geller zum 10. Mal. Und 1954, auf seinem Debüt, da spielte der den Sleigh Ride. Hallo und guten Abend, mein Name ist Ralf Dorschel.